Ich hatte heute Nacht ein bisschen schlecht geschlafen, weil einerseits haben mich wieder so alte Erinnerungen belastet.
Also mir ist schlagartig klar geworden, das, was da so meine Emotionen oder meine Impulse ausmachen, das nennt man Sittlichkeitsverbrecher.
Ich fuhr in der Straßenbahn bei uns und steigen drei Mädchen ein. Im Sommer war das, also relativ leicht bekleidet, die jungen Damen. Und die setzten sich sogar auch in meine Nähe. Und ein Mädchen war dabei, was also meinem Typ entsprach. Und dieses Mädchen, das saß direkt bei mir quasi.
Also ich habe mich eigentlich innerlich sehr lange dagegen gewehrt, dass ich pädophil sein sollte.
Und drehte sich dann aber zu den anderen Mädchen um und hatte eine sehr weite Hose an und ich konnte dann auf ihren Hintern sehen.
Andererseits spürte ich natürlich auch, dass ich Kindern sehr zugetan war.
Und das sind dann also Situationen, die werden schwierig, ne?
Ja, ich kann mich ja entscheiden, welches Leben kann ich denn noch mit mir selber am besten leben. Und das kann natürlich auch eine Entscheidung sein, die mir heißt, okay, so viel ist mir der Knast wert.
Es ist enorm, was das an Kraft kostet. Diese Neigung zu unterdrücken. Das schafft man eigentlich nur, indem man im Leben scheitert.
Hölle im Kopf. Pädophilie. Feature von Michael Lissek.
Pädophilie ist ein Thema mit absolutem Wertgehalt. Der Auseinandersetzung scheint es entzogen. Das Urteil steht fest. Die extremste Ablehnung nur gilt als angemessene Reaktion. Wer Abstufungen entdeckt, der paktiert, verharmlost, rechtfertigt. Wer Abstufungen benennt, ist Schreibtischtäter.
Das Thema Pädophilie ist über mehr als 20 Jahre immer verstärkter in Misskredit geraten. Und der Begriff Pädophilie ist mittlerweile gleichbedeutend mit Kinderschänder, in der Boulevardpresse sogar mit Kindermörder. Es gibt wunderbare Grafiken darüber, wie bei gleichbleibenden polizeibekannten Fällen die Berichterstattung sich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht hat. Das bleibt nicht ohne Folgen.
Dies ist eine Dokumentation über Pädophilie. Dies ist kein Stück über sexuellen Kindesmissbrauch. Christoph Josef Ahlers, Sexualmediziner an der Charité Berlin.
Pädophilie, der Begriff, entstammt eigentlich diagnostischen Kategorien und gilt als sexuelle Präferenzstörung, bei der sich die Sexualpräferenz der Betreffenden auf Kinder ausrichtet. Im Gegensatz dazu haben wir den sexuellen Kindesmissbrauch als strafrechtliche Kategorie. Das bedeutet, der sexuelle Kindesmissbrauch ist ein juristischer Begriff, der in einem Paragraphen des Strafgesetzbuches gefasst ist und sexuelle Handlungen vor, mit oder an Kindern im entsprechenden juristischen Schutzalter unter Strafe stellt. Wenn also jemand einen sexuellen Kindesmissbrauch begeht, wissen wir dadurch nichts über die sexuelle Präferenz des Betreffenden. Und wenn jemand als pädophil bezeichnet werden kann, dann sagt uns das nichts darüber, ob diese Person sexuellen Kindesmissbrauch begeht oder nicht. Das eine ist vom anderen entkoppelt.
Dies ist ein Stück über pädophile Männer. Pädophilie ist eine sexuelle Präferenz, wie Heterosexualität, wie Homosexualität. Die Präferenz beantwortet die Frage, was erregt mich? Mit wem wünsche ich mir körperliche Nähe? Niemand wählt diese sexuelle Präferenz. Sie ist dem Menschen eingeschrieben und lässt sich nicht ändern. Auch nicht mit Therapien oder Medikamenten. Pädophilie ist Schicksal, nicht Wahl.
Aber wir wissen nicht, woher Pädophilie kommt. Wir wissen nur, dass es sich um einen biopsychosozialen Entstehungsprozess handelt. Das klingt platitüd, ist aber leider der Komplexität der Wirklichkeit geschuldet?
Pädophilie ist eine Personeneigenschaft, keine Verhaltenskategorie. Professor Klaus Beyer, Direktor des Sexualmedizinischen Instituts an der Charité Berlin.
In der öffentlichen Wahrnehmung oder in der Einstellung gegenüber Männern überhaupt mit Präferenzstörung ist ja mit der Neigung selber schon das Urteil gefällt. Das heißt, schon wenn man wüsste, der Betreffende hat diese Fantasien, ist er suspekt oder die Fantasie selber wird letztlich als Ausdruck eines unmittelbar bevorstehenden Verhaltens, eines Impulsdurchbruches gewertet.
In diesem Stück werden auch zwei pädophile Männer zu Wort kommen, die sexuellen Kindesmissbrauch begangen haben. Sie sind dafür verurteilt worden. Einer von ihnen saß 8 Jahre in Haft und anschließend in Sicherheitsverwahrung. Die anderen Männer sagen, sie haben keine Übergriffe auf Kinder unternommen. Recherchen haben ergeben, sie sind nicht polizeibekannt.
Es gibt Arschlöcher und es gibt Liebe, es gibt Verantwortungsvolle und es gibt Rücksichtslose. Es handelt sich nicht um eine Personengruppe, die durch eine besondere Persönlichkeitsstruktur gekennzeichnet ist.
Pädophile haben sich ihre sexuellen Vorlieben nicht ausgesucht. Sie haben keine Wahl, mit wem sie sich Nähe, Geborgenheit, Intimität wünschen. Sie haben nur die eine Wahl. Werden sie mit Kindern sexuell aktiv oder nicht?
Etwas, was zu unseren natürlichen Grundbedürfnissen gehört, den Grundbedürfnissen im Menschsein, nämlich die Erfüllung von positiven Gefühlen, die wir nur in Verbindung mit einem anderen Menschen erleben können, nämlich Angenommenheit, Zugehörigkeit, Bindung, Beziehung, Geborgenheit, Intimität, Vertrautheit, Hautkontakt, Körperkontakt, Kuscheln, Schmusen, Knutschen, all diese Dinge, die gehören zum natürlichen Bedürfnisprogramm des Menschen. Das ist der eigentliche Grund, warum Menschen immer wieder Sex haben wollen. Nicht allein die Herbeiführung eines sexuellen Erregungshöhepunktes, denn das kann man im Zweifel auch allein, sondern diesen Kontakt, diesen Hautkontakt, einen Körperkontakt, der uns das Gefühl gibt, du bist okay. Dich will ich haben, ich mag dich, mit dir will ich was zu tun haben, ich kann dich gut leiden, ich mag dich riechen. Diese Bedürfnisse lange zu entbehren, macht Menschen Kummer. Und eine Gruppe von Personen, die das erleben, sind Pädophile, weil die Menschen, mit denen sie sich einen solchen Körperkontakt wünschen, der ihre Grundbedürfnisse erfüllt, sind Kinder.
Werden sie mit Kindern sexuell aktiv oder nicht? Nicht immer entscheiden sie sich dafür. Nicht immer entscheiden sie sich dagegen.
Ich bin sexuell mit anderen Jungs aktiv geworden in einem sehr frühen Alter, mit 8, 9 Jahren. Mit 14 Jahren dann auch mit Männern. Mit 18 hatte ich mir dann vorgenommen, wenn ich dann meine Heimatstadt verlasse und zum Studium gehe, dass ich jetzt wieder normal werde. Ich hatte so kluge Ratgeberbücher gelesen und da stand drin, dass alle Jungs so eine homosexuelle Phase haben und dass sich das dann wieder gibt. Also dachte ich so, jetzt mache ich den Ortswechsel und dann gibt sich das wieder. Das hat nicht funktioniert.
Damals hatte ich natürlich noch keinen Begriff dafür, konnte es noch nicht benennen. Oder ich habe immer unterschwellig so die Hoffnung gehabt, dass das nur eine vorübergehende Phase ist und dann auch irgendwann wieder weggeht. Aber das Problem ist, es ist dann eben nicht weggegangen, es ist so geblieben.
Mich einzuordnen, habe ich gelernt durch den Fall, der damals durch die Presse ging, von, ich glaube, Michael Bartsch hieß der. Der hat eigentlich mit mir nicht viel gemein. Mir hat das aber gereicht, weil im Zusammenhang, als das in der Presse berichtet worden ist, er auch als Pädophiler bezeichnet worden ist. Und ich habe das gar nicht mehr hinterfragt. Ich hatte eine Adresse und ich wusste, was ich für einer bin. Einer der schlimmsten Sorte. Das musste ich natürlich gleichfalls nebenher auch noch erfahren.
Also gemerkt habe ich das zum ersten Mal schon mit 15 oder 16, als ich gemerkt habe, dass ich irgendwie immer so eine ganz geheimnisvolle Sehnsucht hatte, so nach jüngeren Kindern. Gerne Kinderfilme, Kinderfernsehserien geguckt habe und damals schon gemerkt habe, dass irgendwas mit mir anders war, dass ich irgendwie eine andere Interessenwelt hatte, die eigentlich nicht wirklich altersgemäß ist.
Marco stottert. Er hatte das in seiner E-Mail angekündigt und ich hatte gesagt, das kann man schneiden. Als wir die kleine Einkaufsstraße seines Heimatortes hinuntergehen, vorbei am Schwimmbad, über die Gleise und uns unterhalten, denke ich mir, nein, das kann man nicht schneiden, das ist zu krass. Als ich dann das Mikrofon anstelle, im riesigen Saal des Schachclubs, den Marco als Interviewort gewählt hat, ist sein Stottern verschwunden. War das vorher nur Verstellung? Oder ist das einer, der über solche Selbstkontrolle verfügt, dass er selbst sein Stottern abstellen kann?
Vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich erstmal eine kleine Pause mache, dann würde ich auch noch gerne mal aufs Klo gehen, wo was Neues zu trinken holen und dann hinterher sage ich dann noch mal ein bisschen was dazu. Genug Zeit haben wir ja wahrscheinlich. Ja,
ganz viel Zeit.
Okay. Ja.
Es ist einfach da. Bewegung, Stimme, Ausstrahlung, Ansicht des Lebens. Ich kann es nicht irgendwo auf bestimmbare Eigenschaften reduzieren. Ich habe auch keinen Typ, so wie manche Leute sagen, der Vater muss blond sein oder muss schlank sein oder sowas. Das gibt es bei mir überhaupt nicht.
Ja, also erstmal erlebe ich die als sauber, als rein, als unschuldig.
Augen und Lächeln vielleicht, das ist mit eines der wichtigsten Dinge überhaupt.
Ich denke, das erlebt jeder Erwachsene irgendwo, ja. Dann fasziniert mich, dass man Kinder anleiten muss. Und es ist eben nicht so wie in der Natur bei Tieren oder was, dass sie fertig auf die Welt kommen. Ich finde so toll, wie unkompliziert Kinder sind und wie vorurteilsfrei Kinder sind. Und auch oftmals überhaupt nicht urteilen, sondern das so annehmen, wie es ist. Außerdem sind sie eine sehr ästhetische Erscheinung für mich.
Also ich kann sprachlich nur so formulieren, das sind richtige Jungen. Das sind keine Kleinkinder mehr, also auch nicht kleine Jungen. Es sind aber auch dann nicht schon deutlich junge Männer fast.
Schlank, nicht unbedingt nach dem neuesten Schrei der Mode gekleidet, einfach gekleidet, was auch so meinem Leben entspricht. Also ich habe es nicht sehr gut gehabt. Und je einfacher ein Mädchen auf mich wirkt und bescheidener wirkt, desto ansprechender ist es für mich.
Vieles von dem, was Pädophile an Kindern anziehend finden, ist nachvollziehbar. Flaum auf dem Nacken, die glatte Haut, adlige Jungs mit zu langen Armen, zu großen Füßen und ihre schlaksige Art zu gehen, zu trudeln.
Kinder bergen in sich bestimmte Qualitäten, die sie zur Opferschaft prädestinieren. Sie sind klein, sie sind schwach, körperlich unterlegen. In der Regel auch von ihrer Entwicklungsreife her unterlegen. Selbst wenn ich ein selbstunsicherer Erwachsener bin, kann ich mich einem Kind gegenüber immer noch relativ sicher fühlen, was ich einem Gleichaltrigen gegenüber nicht schaffe. Die sind weich, die riechen gut, die fassen sich schön an, sind so straff und so, haben schöne Körper. All das ist als Reizquelle ja vorhanden und wird vom einen bewusst, vom anderen unbewusst wahrgenommen. Und das ist eine ziemlich schwere Angelegenheit, sich das klarzumachen, weil man denkt, das gibt's doch nicht und das haben eben nur die Pädophilen.
Der Unterschied? Was Menschen ohne pädophile Präferenz als Merkmal der Kindlichkeit, als süß, bezaubernd, reizend wahrnehmen, lesen Pädophile genital. Ein minimaler Verschaltungsunterschied. Ein minimaler Verschaltungsfehler. Mit riesigen Konsequenzen.
Der erste Junge kam zu mir ins Bett, zog seine Hose aus. Ich hatte ihn natürlich gefragt, Was steckt dahinter? Da muss etwas dahinter stecken, dass der Junge so massiv so etwas fordert. Ja, es war ein Bekanntenkreis, wo ich dann natürlich auch sofort von den Jungs als Freund der Familie akzeptiert wurde. Ich hatte gar keine Wahl. Ich war dem Jungen regelrecht ausgeliefert. Ich hatte keine Abwehrkräfte dagegen. Es war für mich so fordernd, was der Junge da herüberbrachte, dass ich einfach das über mich ergehen ließ, was er da mit mir machte. Nur das belastete mich. Ich hatte dann auch erfahren, die Geschichte dieses Jungen, was dahinter stand. In der Schule, im Turnunterricht, kam immer ein größerer Junge zu ihm. Und unter der Dusche, er wartete ab, bis die anderen Jungs alle weg waren, in der Dusche nahm er ihn. Ja, und er, würde ich sagen, er vergewaltigte diesen Jungen regelrecht. Und einerseits hat diesem Jungen das sogar gefallen. Nur die Art und Weise, wie er da missbraucht wurde, das hat ihm nicht gefallen. Und jetzt wollte er auch mal Regie führen, wie er sich das eigentlich gerne gewünscht hätte. Das war sein Motiv.
Das war sein Motiv.
Wahnsinn. Macht einen sprachlos, oder? Wahnsinn. Ja, und das ist eben dieser Ausprägungsgrad, den die kognitiven Verzerrungen und die euphemisierenden Fehlverarbeitungen da haben, ist außergewöhnlich. Das haben nicht alle Betroffene in dieser Ausprägungsform. Da ist alles ins Gegenteil verkehrt, was nur passiert. Auch da können wir nicht davon ausgehen, dass das mutwillig, intentional oder boshaft so ist, sondern der Betroffene glaubt das selbst. Das ist seine Wahrheit. So hat er das erlebt. Das ist eine globale Legitimation. Das ist auf alles bezogen, ist das, was er getan hat und was er tut, richtig.
Ob er Gitarre spiele, frage ich Stefan vor dem Interview und deute auf das verstaubte Instrument in einer Ecke seines Zimmers. Nicht wirklich, sagt er. Eigentlich nur ein paar Akkorde. Aber die haben gereicht, um auf Freizeiten die Jungs zu begleiten.
Ich denke, dieser Begriff der Verführung trifft schon eine ganze Menge an Realität. Natürlich geht es mir auch darum, ganz normal zu dem zu kommen, was für mich optimal wäre, als Wunsch. Also ausprobieren.
Die Wohnung, in der wir uns trafen, nikotingelbe Vorhänge, zerschlissene Teppiche, selbstgestopfte Zigaretten in einem Tabaktopf, ein Computer unterm Hochbett von Büchern umstellt, Taschenbücher, vergilbt, zerlesen, mit Zetteln gespickt.
Auf der anderen Seite gilt natürlich, für mich jedenfalls nach wie vor, ich will eine Kontinuität, sag ich mal ganz flach. Also ich will ja, dass der wiederkommt. Da habe ich wenig Chancen, wenn mir gelingt, ihn also zu überrumpeln und nun Sachen mit ihm also auch, sagen wir mal, auch unter dem Vorzeichen einfallen, wir probieren mal, ihn also völlig überfordere, da kommt er nicht mehr oder teilt sich dann auch mit Recht, denke ich, bei anderen mit, die ihm dann helfen, sich zu wehren.
Dieses strukturelle Dilemma, das erleben eben viele Betroffene auch selbst. Bei denen ist tatsächlich so, dass die eine partnerschaftliche Beziehung zu Kindern wünschen. Die merken selbst, das ist eigentlich Quatsch, aber ich kann nichts dafür. Das Einzige, was mich selig macht, ist, wenn ein Junge bei mir ist und wir kennen uns und wir machen was zusammen. Und da geht es wirklich um partnerschaftliche Aktivitäten. Und ein Teil dieser partnerschaftlichen Beziehungswünsche ist, wie bei allen Menschen, auch sexueller Kontakt. Aber, und das ist das, was die Person unterscheidet von andere von eigentlichen sexuellen Kindesmissbrauchherren, die Beziehungsdimension steht für die Betroffenen sehr stark im Vordergrund. Die wollen die Kinder kennen, langfristig kennen, mit denen Umgang haben, mit denen Unternehmungen machen, mit denen ihr Leben verbringen, ihre Zeit verbringen. Und ein Teil davon ist auch, mit denen sexuelle Kontakte zu haben. Aber es erschöpft sich nicht darin.
Ja, wir sind auch mit Kindern unseres Typs gerne zusammen. Ich bin sowieso gerne mit Kindern. Ich mag alle Kinder. Ich mag auch gerne Jungs. Aber sexuell begehre ich Mädchen im Alter von 10 bis 12. So, und alles andere lässt mich kalt. Und alles ist genauso wie in einer altersadäquaten Partnerschaft. Man möchte gerne die Nähe haben zu diesem Kind. Man möchte, dass das Kind mit einem zusammen ist, die Zeit verbringt, sich wohlfühlt und man ist auch gerne bereit, das Objekt seiner Begierde zu verwöhnen und so weiter und so fort. Ein Richter sieht vielleicht darin, dass man das tatsächlich eiskalt alles geplant hat. Das möchte ich abstreiten.
So Grenzen gibt es doch aus dem heterosexuell erwachsenen Bereich also genauso. Ich muss schon sehr, sehr mies mit mir selber aussehen, wenn ich eine mögliche Beziehung damit aufs Spiel setze, dass ich einfach rücksichtslos also meine Triebbefriedigung durchsetze.
Diese Beziehung beinhaltet all die Komponenten, die auch viele Pfadfinderbetreuer und Jugendbetreuer und Erzieher kennen. Es wird getobt und gekalbert, es wird Sport getrieben, ferngesehen, Nudeln gekocht, man gammelt rum, man ärgert sich, man schubst sich, es gibt Körperkontakt und Rangeleien und all das, aber es gibt keine regelrechten sexuellen Interaktionen wie Stimulation am Penis oder Anus oder solche Dinge. Die kommen dann eben nicht vor, wenn diese Verhaltensgrenze für die Betroffenen selber klar ist. Also wenn sie selbst sagen, ich will eigentlich ja keine irgendwelchen solchen Handlungen begehen. Ich habe die zwar in meiner Fantasie und ich würde mir die wünschen, aber ich blicke schon, das ist irgendwie eine Grenze, da will ich auch nicht drüber. Ich will ja das Vertrauen des Jungen auch nicht missbrauchen und ich will nicht, dass der eines Tages nicht mehr kommt. Ich will den hier als meinen Freund behalten. Durch diese Verläufe möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass es nicht auch ganz andere Dynamik gibt, ganz gravierende sexuelle Übergriffe, die ganz abscheulich sind und schwerst traumatisierend. Es geht nicht darum, etwas zu bagatellisieren, wenn man es beschreibt. Ich beschreibe diesen Verlauf nur deswegen, weil er seltener bekannt wird, weil man sowas selten hört, weil man sowas nicht kennt.
Das Paradoxon, mit einem 12-Jährigen eine langjährige Beziehung haben zu wollen. Wie soll das gehen? Das Paradoxon, Kinder zu lieben und gleichzeitig zu wissen, möglicherweise ruiniere ich mit dem, was ich da tue, ihr Leben. Das ist den meisten Pädophilen bewusst.
Ich habe Beziehungen erlebt, wo offensichtlich beide sehr erfüllt waren und sehr viel voneinander hatten. Nur, wie man das im Einzelfall entscheidet und wie man weiß, ob es in dem Fall richtig ist und in dem Fall nicht, das habe ich nie rausbekommen und deswegen habe ich es gelassen. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, eine Beziehung so zu führen, dass ich einem Jungen nicht schade. Ich weiß auch nicht, ob die beiden Beziehungen, die ich kennengelernt habe, es dem Jungen auf Dauer nicht geschadet hat. Ich hoffe es sehr, ich wünsche es mir, ich weiß es aber nicht. Und solange ich da so unsicher bleibe und nicht sicher bin, dass der Junge wirklich frei und offen entscheiden kann, werde ich es wohl auch lassen.
Und dann kommt eben in dieser Interaktionsgestaltung, die allein vom Erwachsenen gestaltet wird, allein vom Erwachsenen kontrolliert wird, kommt eben auch allein vom Erwachsenen die sexuelle Komponente ins Spiel.
Wenn wir vorhatten, in die Sauna zu gehen, den ganzen Tag, ja, dann habe ich ihm also aufgrund von der Erfahrung, die wir miteinander hatten, von solchen Saunagängen, irgendwann kriege ich schlechte Laune, irgendwann fange ich an zu quengeln, irgendwann weiß ich was alles, ja, und wir kommen in Streit. Das ist mir zwei, dreimal passiert, bis mir klar wurde, du bist ja auch ein Idiot. Ja, man rennt da also lang drum, der natürlich hoch. Es wird immer begehrenswerter. Ja.
Und dann kann es sein, dass Kinder sich darauf einlassen. Manche sträuben sich und wehren sich, aber natürlich tritt da ein gravierendes Dominanzgefälle, eine Hierarchie zutage, denn der Erwachsene hat immer ganz andere Möglichkeiten, eine Situation zu gestalten, zu manipulieren und zu kontrollieren und Kindern etwas zu suggerieren, über Verbot und Strafe seine Ziele zu erreichen.
Also Jungs wissen relativ früh, dass man über Sex nicht redet. Also die Eltern reden ja normalerweise auch nicht darüber. Sie wissen aber auf jeden Fall, dass man darüber nicht redet und sich nicht erwischen lassen darf. Ich muss einfach nur noch mal, je nach Junge, vielleicht deutlicher markieren oder noch mal nachfragen, ob das eigentlich soweit klar ist.
All das spielt dann mit da rein und da wird die Geschichte dann maligne, da wird es dann unschön, da beginnt auch die psychische Belastung, da treten die Aspekte der psychischen Gewalt auf die Szene und dann letzten Endes unter Umständen auch die der sexuellen Gewalt.
Was kann ich noch sagen?
Dass Kinder sexuelle Wesen sind, auch wenn es gerne abgestritten wird, ist völlig klar. Aber dass die Sexualität anders funktioniert als bei Älteren, bei Menschen nach der Pubertät, ist auch klar. Und dass in der Umbruchphase Kinder und speziell in meinem Fall dann Jungs sehr leicht zu manipulieren sind, ist eigentlich auch schon immer klar gewesen. Insofern war da immer eine Schwelle da, so immer das Gefühl, man muss die Verantwortung übernehmen, weil der Kleine kann es noch nicht.
Jeder Mensch hat ein sexuelles Suchmuster, das er unbewusst anwendet. Man sucht nur Blonde oder nur solche, die zu viel arbeiten und zu wenig Zeit haben. Unterwürfige, Dominante, solche, die dem Vater oder der Mutter ähneln. Nach diesem Muster scannen wir unsere Umwelt in Sekundenbruchteilen. Das ist keine Strategie, sagt die Sexualmedizin. Das läuft unbewusst. Oft sucht man sich das aus, was nicht gut tut. Und merkt oft erst nach Jahren der Partnerschaft, ich habe mir schon wieder denselben rausgesucht. Auch Pädophile haben Suchmuster. In ihrer Präferenzgruppe, den Kindern, interessieren sie zumeist diejenigen mit Schwachstellen. Abgelaufene Turnschuhe, ungewaschenes Haar, alte Kleidung. Das ist keine Strategie, sagt die Sexualmedizin. Das läuft unbewusst.
Ganz interessanterweise waren die Jungen, die ich kennengelernt hatte, alles Jungs, die oft selber sehr schwere Probleme durch Vernachlässigung etc. hatten, die also große Defizite aufwiesen, die sich unverstanden fühlten, ja, die einfach auch Hilfe brauchten, Hilfe suchten. Ja, und deswegen verstanden wir uns ja auch gegenseitig immer sehr gut, auch in unseren Bedürfnissen. Ne?
Und dann kommt es wirklich häufig in Beziehungen, die Pädophile zu Kindern haben, wo von beiden Seiten etwas Spezifisches zusammenkommt, nämlich oft ein wenig geliebtes Kind und ein Erwachsener, der Kinder tatsächlich liebt. Und die treffen sich, wie auch immer, und dann kommt es zu einer wie auch immer gearteten Beziehung. Das muss man wissen und ertragen, dass es so ist. Das sind keine anonymen Kontakte, das sind Beziehungen. Dann kommt es tatsächlich zur Förderung. Es kann sein, ich habe Patienten gehabt, die haben den Kindern die Hausaufgaben kontrolliert und Nachhilfe gegeben und die Haare geschnitten oder zum Friseur gebracht und sind mit den Kindern ins Kino gegangen und ins Schwimmbad und in Zoo und haben sogar die Zahnspangen bezahlt für Kinder und Blockflötenunterricht gegeben. Und es gab auch Süßigkeiten und es wurde in den Arm genommen und es wurde groß und stark. All das, und das ist alles gut und wertvoll. Und für all das, nämlich dafür, dass ein Erwachsener ein Kind fördert, ist weder die Berührung des Penis noch das Hineinstecken des Penis in den Anus notwendig. Und das ist der ganze Knackpunkt.
Jedes dieser Jungs hatte wirklich ein ernstes Problem, emotionales Problem. Ja, der eine Junge wurde sogar vom Psychiater betreut. Der kam überhaupt nicht klar mit ihm. Erst als ich in das Leben dieses Jungen trat, gab es also eine Besserung. Und interessanterweise wurde mir auch immer wieder meist von Müttern dieser Kinder bestätigt, dass ich einen sehr positiven Einfluss auf die Kinder habe, dass die Jungs auf einmal aufgeblüht waren. Ja, und ich meine, das war natürlich auch für mich eine erfreuliche Rückmeldung, dass ich auch diesen Jungs auch etwas tun konnte.
Wenn der Hunger hat, weil er zu Hause also nicht regelmäßig klappt, na klar kriegt er bei mir was zu essen oder wir kochen zusammen oder wie auch immer. Und wenn er also auch sich also schon fast vor sich selbst ekelt, weil die in der Lage sind, die Wäsche ständig zu waschen, na klar, machen wir halt in der Waschmaschine schon in der Heizung an. Und ja, weil er so eine kleine arme Sau ist.
Wir Pädophile sind eigentlich die, die Kinder wirklich lieben. Und wir fördern sie und tun ihnen Gutes. Und die kalte Gesellschaft ist kinderfeindlich und die Kinder bleiben auf sich allein gestellt. Die Eltern kümmern sich nicht, gehen arbeiten, sonst was und so. Und auch da, so schwer es auszuhalten ist, muss man sagen, das stimmt. Das trifft zu.
Wie gesagt, der Junge hatte selber Probleme und ich befasste mich mit seinen Problemen. Und das spürten natürlich auch die Eltern, dass ich dem Jungen da irgendwo eine aufbauende Hilfe gab, ihm irgendwie ein Selbstbewusstsein wiedergab. Und das fanden sie eigentlich ganz ordentlich. Und was da nun im Einzelnen nun wirklich passiert, das wollten die Eltern auch gar nicht wissen. Sie wollten es nicht wirklich wissen. Ja.
Viele Kinder entbehren Liebe, Aufmerksamkeit, Zuwendung und Fürsorge und Förderung. Viele Kinder hören zu Hause nur, du kannst das nicht, lass das sein, das ist verboten. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du das nicht machen sollst? Sie hören nein, don't, stopp. Und jetzt kommt eine Person von außerhalb oder auch innerhalb, wie auch egal, aber ein Erwachsener, der sagt, ja, du und dich meine ich. Und wie heißt du denn? Und mit dir möchte ich mich mal unterhalten. Und was machst du denn so? Ach, wie lange und wie alt bist du? Und das kannst du alles? Ist ja unglaublich. Zeig mir das nochmal. Doch, doch, ich möchte dir zugucken. Machst du das schon lange? Enorm. Spürt man schon, wie man das aufsaugt. Jeder Mensch.
Sie wollten es nicht wirklich wissen. Ja.
Meine Lebensgeschichte, meine Kindheit, die ist nicht gerade so verlaufen, wie man sich das wünscht. Also in der Familie war es immer schon schwierig. Als ich 8 Jahre alt war, hat mein Vater mich zusammen mit meiner Mutter und meinen beiden Schwestern zurückgelassen. Derjenige, der vielleicht das am wenigsten bewältigen konnte, dieses Auseinanderbrechen der Familie, das war ich dann am Ende. Und ich war es dann auch der dann ins Kinderheim musste, als ich 10 Jahre alt war. 4 Jahre lang habe ich in 2 verschiedenen Kinderheimen gelebt. Auch nicht gerade die schönste Zeit meines Lebens, um es mal vorsichtig zu sagen. Und als ich dann nach 4 Jahren wieder zurückgekommen bin in die Familie, wirklich glücklich, wirklich stabil war ich dann auch nicht. Und bin dann auch irgendwann auch schnell wieder in die Depression abgerutscht. Und,
wie sieht denn das Leben in einem Kinderheim aus?
Also da möchte ich ehrlich gesagt wenig drüber erzählen.
Dann erzählen Sie es objektiviert.
Nee. Haben Sie keine Lust zu möchte ich ehrlich gesagt nicht so gerne.
Der Junge kam einfach auf mich zu und bat mich, dass ich für ihn eine Bezugsperson sein soll. Ich hatte dann lange überlegt, aber das ständige Betteln dieses Jungen ließ mir letztendlich gar keine Wahl.
Die meisten Betroffenen sagen, ich musste da nie irgendwo hinterherrennen oder auf einem Schulhof rumstehen. Ich hatte eher immer Mühe, die Jungs mir vom Leibe zu halten, weil ich die Hütte voll hatte. Und das ist auch keine Lüge und keine Selbsttäuschung, sondern das deckt sich mit den Erfahrungen, die wir auch aus dem klinischen Bereich haben. Dadurch, dass die Personen auf Kinder sexuell ausgerichtet sind, erleben sie Kinder als vollwertige Persönlichkeiten, respektieren Kinder als vollwertige Identitäten und gehen entsprechend mit denen so um. Und das merken die Kinder und das merken vor allen Dingen Kinder, die das von zu Hause vermissen. All das erleben viele Kinder zu Hause nicht. Und dann plötzlich ist da ein Erwachsener, der all das macht. Das ist überraschend, aber auch ungeheuer reizvoll. Und da möchte ich hin.
All die Personen, die mich in Verbindung mit den Beziehungen zu den Kindern erlebt haben, haben mir sogar Mut gemacht. Wie gesagt, toll, wie du mit den Kindern umgehst. Die sind auf einmal wie umgewandelt. Die erkennt man gar nicht wieder. Die sind glücklich, die sind zufrieden, die freuen sich, die haben wieder Lebensfreude und was nicht alles. Kümmere dich um die Kinder. Und alle haben gewusst, dass ich pädophile Veranlagungen habe. Das war bekannt. Ich brauchte kein Versteckspiel machen. Die Gemeinschaft, in der ich gelebt habe, das waren nun viele Leute. Ob das nun mein Chef war oder Sekretärin oder die Mütter der Kinder oder auch Bekannte, sie wussten es. Und sie haben es akzeptiert. Genau wie die Kinder es akzeptiert haben.
Das ist in der Tat der beste Weg, wie man Kindern vor Pädophilen schützen könnte, indem man sich als Elternteil auf seine Verantwortung beruft und sich um das Kind kümmert, ihm immer die Liebe und die Zuwendung gibt, die es braucht, für das Kind da ist, dem Kind zuhört. Denn wenn das Kind sich von den Eltern geliebt und angenommen fühlt, dann wird es gar nicht erst in die Versuchung kommen, sich diese Liebe und Geborgenheit irgendwo außerhalb zu suchen und ist deshalb sozusagen auch sehr viel immuner gegenüber den Annäherungsversuchen eines Pädophilen.
Sagt Marco, der selbst pädophil ist. Die Urangst. Mein Kind wird angesprungen, weggezerrt und vergewaltigt. Ein fürchterlicher Albtraum. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Realität wird, ist nicht hoch. Viel höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern einer langjährigen Beziehung, einem langjährigen Missbrauch, mit einem ihnen Bekannten zuschauen, ohne ihn zu sehen.
Das fanden sie eigentlich ganz ordentlich.
Eltern, die froh sind, dass da ein anderer ist, der sich um ein Kind kümmert, das nervt.
Toll, wie du mit den Kindern umgehst.
Weil er so eine kleine arme Sau ist.
Der Wolf, der um die Herde herumschleicht und am Ende das schwächste Tier reißt, das sich von den anderen entfernt hat, das von den anderen entfernt wurde. Ich mag das Bild nicht, aber immer wenn ich mit Pädophilen über das Thema der Partnerwahl sprach, drängte es sich mir auf.
Sag mal ein Beispiel. Also ein Einstieg könnte sein oder war irgendwann mal zu sagen, pass mal auf, wir müssen das mal mit deinen Eltern klären, weil dadurch kriegen wir mehr Spielraum miteinander. Ja, und ich möchte nicht, weiß ich, wenn ich dich ins Kino einlade oder weiß ich, ins Olympiastadion oder weiß ich wo, dann müssen wir das heimlich machen und das will ich eigentlich nicht. So, also ist das Simpelste eigentlich erstmal, ich stelle mich den Eltern vor und sage mir, wir kennen uns aus dem Schwimmbad, ja, im Grunde ist der mir zugelaufen. Das reicht aber als Erklärung nicht ganz. Und jetzt muss ich in eine Metapher kommen, indem ich, als Beispiel sage, ich hatte mir immer einen Sohn gewünscht, ja, und genau das wäre.
Pädophile sind nicht verantwortlich für ihre Neigungen. Sie sind verantwortlich für ihre Handlungen. Aber dass diese Handlungen möglich werden, betrifft die Gesellschaft in einer tieferen Schicht, als gemeinhin zugegeben wird. Einerseits. Andererseits.
Nun kam ja dazu, dass ich ein paar Tage später in einer anderen Stadt in Westdeutschland wieder mit einem Jungen zusammen traf. Der Junge hat mich da über den Tisch gelegt, hat meine Hose runtergezogen und ich war völlig verblüfft. Ich dachte, das ist... Natürlich habe ich da auch hinterfragt, was ist mit dem Jungen los? Und sein Kumpel, der hatte mich dann aufgeklärt. Dieser Junge hatte ältere Brüder gehabt, drei ältere Brüder. Ja, die benutzten den Jungen regelmäßig als Fickobjekt. Der Vater immer besoffen, ja, und wenn er besoffen nach Hause kam, wer hat die Prügel abgekriegt? Immer der Kleine. An die Großen hat er sich nicht rangetraut. Und dieser Junge hätte sich so sehr eins gewünscht, dass sein Vater ihm Liebe gibt. Es war erschüttert. Bitte nimm mich mit nach Berlin. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich möchte bei dir wohnen. Es war grauenvoll für mich. Ich nehme mir das Leben, wenn du ohne mich wegfährst. Es war furchtbar.
Boah, ist das schlimm. Das ist ja kaum auszuhalten. Das ist eine Schmierenkomödie. Das nennt man Sentimentalität. Da ist kein authentischer Affekt drin. Das ist richtig Sentimentalität. Keine echten Gefühle, sondern nur eine Demonstration von etwas. Also es ist, ja, kann man sich gut vorstellen, das können wir jetzt nicht verwenden, ne? Weil dazu kann ich nichts sagen. Soll man dazu was sagen? Ernsthaft? Ich glaube, da kann man nichts zu sagen, oder? Ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Also das ist ja unerträglich. Wahnsinn.
Am Sexualmedizinischen Institut der Charité Berlin wurde 2005 ein Projekt mit dem Namen »Kein Täter werden« initiiert. Auf Plakaten, in einem Film und in Annoncen wurde die Frage gestellt, lieben Sie Kinder mehr, als ihnen lieb ist? Wer das mit Ja beantworten könne, solle sich melden. Eine Telefonnummer. In den ersten Monaten des Projektes meldeten sich 500 Männer. Machen Sie mir das weg, sollen die meisten gesagt haben. 500 Männer wollen ihre Sexualität weggemacht haben. Das entspricht nicht dem Stereotyp des hinterlistigen, verschlagenen Pädophilen, dessen einziges Ziel darin besteht, unentdeckt Kinder zu misshandeln.
Also für mich persönlich ist das Schlimmste auch gar nicht, dass ich meine Sexualität nicht ausleben kann. Dieses zölibatäre Leben, dieses abstinente Leben, damit habe ich mich so gut es geht abgefunden und da habe ich auch meinen Weg gefunden, wie ich damit umgehen kann. Aber diese gesellschaftliche Tabuisierung, dieses Problem, dass man sich ständig verstecken und verbergen muss, das ist für mich eigentlich das sehr viel größere Problem.
Professor Klaus Bayer, Leiter des Charité-Projektes.
Wenn Sie mein Nachbar wären und kämen zu mir und würden mir eine Flasche Wein anbieten und ich sage zu Ihnen, ich trinke nicht mit, ich bin Alkoholiker, ich muss da aufpassen, dann würde ich in Ihrem Ansehen steigen. Oder Sie würden zumindest sagen, Moment mal, der ist in der Lage, seine Probleme adäquat anzugehen. Aber wenn Sie mit Ihrem Sohn kämen, mit Nico, der ist 6, und würden sagen, ich muss zu meiner nächsten Radiosendung und habe jetzt niemanden, pass mal auf Nico. Und ich sage, kann ich nicht, ich bin pädophil. Dann bin ich geliefert, dann bin ich in großer Gefahr, sozial diskriminiert zu werden, obwohl ich mich richtig verhalten habe und obwohl ich dem Kind nichts getan habe. Ich werde für alles, was in dem Haus jemals passiert, mit Kindern verantwortlich gemacht.
Gesellschaftliche Diskriminierung ruft Angst hervor. Ist das der Grund, warum es doch nur 500 Männer sind, die sich beim Charité-Projekt gemeldet haben? Diese Zahl gegen geschätzte 1% Pädophile der männlichen Gesamtbevölkerung. Viele wollen nicht. Einerseits. Andererseits.
Ich habe an meinem 21. Geburtstag habe ich den Mut gefasst. Dachte, irgendwo musst du doch mal hingehen. Bin dann zu einem Haut- und Geschlechtsarzt gegangen. Mehr Psychologen gab es ja damals noch nicht. Was macht er? Stellt mich dahinter so einen Vorhang. Ich soll mir deinen runterholen. Das klappte natürlich nicht. Dann kam er mit so einer Heizsonne und hat angestrahlt. Ob es dann. Also, ich wusste hinterher gar nicht, was das sollte. Das war es dann irgendwie.
Alle, die im klinischen Bereich arbeiten, sind auch Menschen. Es ist der Idealfall, dass man über seine Ausbildung eine professionelle Identität entwickelt, auch mit schwierigen Dingen umzugehen. Im Bereich der Körpermedizin kann man davon ausgehen, dass das vollständig der Fall ist. Da können Chirurgen selbst mit ekelhaften Abszessen und abgestorbenen Gliedmaßen umgehen. Im Bereich der Pathologie, der Anatomie ist das vollständig gegeben, wo noch ein großes Verständnis für die sogenannten manifesten psychischen Störungen gegeben ist. Da ist das noch relativ stark. Lässt dann im Bereich der Zwangs- und affektiven Störungen schon ein bisschen nach. Da kommt schon häufiger die Optik, müsste sich der Betreffende mal ein bisschen zusammenreißen. Und bezogen auf sexuelle Störungen ist das dann ganz stark der Fall. Repräsentiert also im Grunde genommen den gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität. In dem Umgang der professionellen Helfer findet sich das natürlich wieder.
Es gibt an deutschen Universitäten nur 4 sexualmedizinische Institute. 3 davon beschäftigen sich mit Pädophilie. Nur in Berlin erfolgt eine festgeschriebene Facharztausbildung für Sexualmedizin. Wer in den anderen Bundesländern Sexualmediziner werden möchte, besucht Abendkurse der Fachgesellschaften. Es fehlt an ausgebildeten Ärzten. Es fehlt an medizinischer Infrastruktur.
Wenn jemand sagt, ich bin Osama Bin Laden und ich muss die Welt retten, dann ist der Mensch relativ zügig in einem geschlossenen Versorgungssystem der Psychiatrie. Wenn jemand sagt, immer wenn ich mich verliebe, sind das Kinder und immer wenn ich sexuell erregt werde, sind das Kinder, dann trifft er in Deutschland auf keine Versorgungsstrukturen, sondern im Gegenteil häufig auch von Seiten der professionellen Helfer auf eher ablehnende und despektierliche Reaktionen.
Therapie ist mit Sicherheit kein Zuckerschlecken, auch wenn ich das als Privileg ansehe, hier daran teilnehmen zu dürfen, so ist sie trotzdem schwer. Und es erfordert auch enorm viel Kraft, hier jedes Mal wieder herzukommen. Es entwickeln sich regelrechte Widerstände dagegen. Da muss man halt durch. Und mittlerweile ist es ja so, wir haben die Therapie fast geschafft und alles, was jetzt noch hier ist, da kann man mit Sicherheit sagen, alle, die hier sitzen, wollen keine Sexualität mit Kindern.
Was wir dann therapeutisch tun, ist, ihnen ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kompetenzen in der Umgangsweise mit dieser schweren Herausforderung spürbar, erlebbar, sichtbar, fühlbar zu machen.
Also die Art und Weise, wie ich meine Sexualität auslebe, beschränkt sich einzig und allein auf die Selbstbefriedigung. Das ist ganz klar. Das ist natürlich auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Es ist eine Notlösung, aber was anderes ist eben nicht wirklich möglich.
Wo bin ich gerade? Was passiert hier gerade? Was tut das Kind? Was tue ich? Bin ich im grünen Bereich? Oder bin ich schon im gelben? Oder gar im roten? Okay, ich bin im Garten bei Müllers. Müllers sind meine Nachbarn. Okay, wer ist noch da? Der kleine Peter und die Claudia und die Nadine. Und wer ist noch da? Ah ja, Herr Müller am Grill und Frau Müller am Küchentisch. Okay, grüner Bereich. Ich mit anderen Erwachsenen aus meinem sozialen Kontext in einer öffentlichen Situation. Darf ich sein? So. Gelber Bereich wäre ich alleine mit Kindern im öffentlichen Bereich ohne soziale Bezugsperson erwachsener Art. Also ich alleine mit Kindern im Schwimmbad. Ich alleine mit Kindern in der Fußgängerzone. Ich allein mit Kindern im Kino oder mit einem Kind. Das wäre ein typischer Fall für Gelb.
Ich hatte nie das Gefühl, dass es richtig wäre. Es war also schon stark gefühlsgesteuert. Es waren also, wenn Sie die Doppeldeutigkeit einfach in Kauf nehmen, es waren teilweise die härtesten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dann am nächsten Tag wirklich glücklich damit wäre.
Dann gibt es dieses Ampelmodell auch für den Körperkontakt. Ja, grün, guten Tag sagen, die Hand geben, über den Kopf streicheln, an die Hand nehmen, bei über die Straße gehen und so, alles grün. Gelb, Kind will bei mir auf den Schoß. Machen Kinder, Kinder wollen auf den Schoß. Okay, Kind will auf den Schoß. Gelb, jetzt aufpassen. Kind will hoppe hoppe Reiter. Aufpassen. Was läuft hier? Wer will hier was? Verhaltensbeobachtung. habe ich das drauf? Wenn er fällt, dann schreit er. Oder falle ich hier? Nämlich zurück, indem ich irgendwas mache oder in die Hose fasse oder irgendwas. Wenn ich merke, ich habe das nicht sicher im Griff, sofort runtergehen und sagen, ich habe Schleimbeutel. Bei mir kannst du nie auf dem Knie sitzen. Ich geh mal zu Onkel Rüdiger auf den Schoß. Ich bin mir nicht. Lernen die dann. Ganz konkret. Also das wäre gelb auf Körperkontakt bezogen. Und rot ist klar, ne?
Hölle im Kopf.
Ich habe das Paradies gesehen.
Alleine mit Kind in einem nicht öffentlichen Kontext, Wald oder Garten, Keller, Hof und so weiter. Rot, don't, never.
Pädophilie.
Die blöden Erwachsenen sollen in ihrer Hölle bleiben und sollen sich ihre Spinnereien weiter irgendwie durchdenken.
Feature von Michael Lissek.
Allein zu Hause mit einem Kind, ich mit einem Kind in dessen oder meiner Wohnung.
Ich bin über den Berg rüber geklettert, ich bin ins Paradies eingestiegen und ich habe das Paradies genossen.
Don't, stopp, rot, Ende.
Regie und Realisation Michael Lissek. Musik Zeitblom.
Auch für einen Pädophilen muss die Botschaft lauten, du hast es selber in der Hand, was du draus machst. Du hast es selber in der Hand, ob du straffällig wirst oder nicht, ob du deine Neigung auslebst oder ob du anders damit umgehst. Es gibt letztendlich niemanden, auf den du die Verantwortung abwälzen kannst.
Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur mit dem Westdeutschen Rundfunk 2008.